Juden sind kompliziert, innerlich und äußerlich. Und oft verstehen wir uns selbst nicht. Wie sagte Woody Allen einst? I'm a Jew, but I can explain it. Ich bin ein Jude, aber ich kann es erklären. Was entweder ein Witz war oder eine Ausnahme oder beides zusammen. Weswegen wir uns immer wieder selbst im Weg stehen und interne Konflikte produzieren, die uns zusätzlich schwächen. Einer dieser Konflikte zeichnet sich derzeit immer deutlicher ab und er betrifft das Verhältnis von Teilen der Diaspora zu Israel. Also von manchen Juden, die in Ländern rund um den Globus leben, zu Israel und den israelischen Juden. Es ist die Geschichte einer gewissen Entfremdung und in ihrem Zentrum stehen Macht, Moral und ein großes Missverständnis. Im Kern geht es um das Unbehagen, das manche Juden mit Blick auf den real existierenden Zionismus verspüren. Also die Verwirklichung der Idee, dass Juden frei und selbstbestimmt in ihrer historischen Heimat leben. Und es geht um Unbehagen, dass manche Juden mit Blick auf das Handeln, das Agieren und das Auftreten Israels verspüren. Und um die seltsamen Versuche, sich davon abzugrenzen, sich zu distanzieren und sich als die vernünftigeren, die moralischeren, die besseren Juden zu inszenieren. Nicht, dass es so etwas nicht auch früher schon gegeben hätte. Denn neu ist das Phänomen nicht. Wahrscheinlich ist es genauso alt wie der Staat Israel. Aber das macht es auch nicht besser. Doch woher kommt diese Haltung? Weshalb blicken manche Juden so abfällig auf die Zionisten und Israel? Und wieso treiben sie damit mutwillig einen Keil ins Herz des jüdischen Volkes? Eine Antwort gibt die israelische Schriftstellerin Einat Wilf in einem Essay über Macht und Machtlosigkeit. Allgemein anerkannt sei, so Wilf, dass Macht korrumpiert. Wer wüsste das besser als Juden, wo die hebräische Bibel doch ein Lied davon singt? Was allerdings die wenigsten auf dem Schirm haben, ist die Tatsache, dass nicht nur Macht korrumpiert, sondern auch Machtlosigkeit. Und auch hier gilt, wer wüsste das besser als die Juden? Wilf schreibt dazu, der Zionismus entstand nicht zuletzt aufgrund der Beobachtung, dass ein Volk, dessen Überleben vom guten Willen anderer abhängt, der im Allgemeinen fehlte, durch das Bedürfnis, sich bei den Machthabern einzuschmeicheln, korrumpiert wird. Zionistische Denker beobachteten, dass das ständige Bedürfnis, die Machthaber zu beschwichtigen, um zu verhindern, dass diese ihren Zorn gegen die Juden entfesseln, einen hohen Tribut von der jüdischen Seele gefordert hat. Der Zionismus versuchte, diese Korrumpierung der jüdischen Existenz zu korrigieren, indem er die Juden zu Herren ihres Schicksals machte, ihnen erneut Macht verlieh und sie zu normalen politischen Akteuren unter den Nationen machte. Es hat mehrere Generationen gedauert, aber in diesem Sinne war der Zionismus ein voller Erfolg. Mit anderen Worten, jahrhundertelang waren Juden von dem Wohlwollen der Mächtigen abhängig, waren mangels Macht und Masse den Launen der Herrschenden unterworfen, waren darauf angewiesen, sich anzupassen, ohne ihre Wurzeln zu kappen oder ihre Tradition aufzugeben. Was sie korrumpierte, ihre Identität einengte und ihre Seele beeinträchtigte. Gleichzeitig bedeutete dieses Leben der Machtlosigkeit, ja der Ohnmacht, aber auch, dass den Juden gerade diejenigen moralischen Entscheidungen erspart blieben, die man aus einer Position der Macht heraus treffen muss. Entscheidungen, die mitunter hart, schmerzhaft und schmutzig sein können, die aber notwendig sind, um ein freies, ein unabhängiges und ein selbstbestimmtes Dasein führen und sichern zu können. Mit dem Zionismus und mit der Staatsgründung Israels allerdings änderte sich alles. Denn plötzlich wurden Juden vom Objekt zum Subjekt, von Betroffenen zu Handelnden, von Spielbällen der Geschichte zu ihren Gestaltern. Juden nahmen ihr Schicksal selbst in die Hand und wurden damit zu Herren über ihr Schicksal, unabhängig, frei und selbstbestimmt. Doch damit bekamen Juden gleichzeitig das, wovor die hebräische Bibel nicht müde wurde zu warnen: Macht. Nach Jahrhunderten der Machtlosigkeit hielten die Juden Israels nun wieder Macht in den Händen. Und sie mussten in kürzester Zeit lernen, damit umzugehen. Sie zu gebrauchen, ohne sie zu missbrauchen. Und das in einer feindlichen Umgebung, die einem keine Zeit zum Durchschnaufen ließ. Umringt von arabischen Staaten, die den Judenstaat militärisch, politisch und ökonomisch vernichten wollten. Nun ist es so. Das Judentum ist ein System mit hohen moralischen Erwartungen, wodurch sowohl der Einzelne wie auch die Gemeinschaft verpflichtet werden. Und genau hier prallen die unterschiedlichen Welten erbarmungslos aufeinander. Denn die jüdischen Kritiker des Zionismus, also der realen, gelebten jüdischen Selbstbestimmung in ihrem eigenen Land, wären gerne gute Juden, Heilige. Sie bilden sich ein, Ausbund der moralischen Werte des Judentums zu sein, Prachtexemplare jüdischer Ethik, rein, unfehlbar und untadelig. Und damit die wahren Repräsentanten des Judentums. Von dieser Warte erscheint es als selbstverständliche Pflicht, jeden Fehler Israels lautstark anzuklagen und Salven der Verachtung auf die mangelhafte zionistische Version jüdischer Existenz zu feuern. Dabei gilt allerdings zweierlei. Erstens stimmt es nicht und zweitens basiert es auf einem falschen Verständnis des Judentums. Moralische Exzellenz lässt sich nämlich nicht in der Theorie erreichen, weit ab von den Herausforderungen des echten Lebens, ohne Konfrontation mit der Wirklichkeit. Das Judentum kennt keine Mönche, also keine Vorstellung, wonach Einsamkeit jemanden zu einem besseren, moralischeren, reineren Menschen macht. Ganz im Gegenteil. Aus jüdischer Sicht entwickeln wir uns nur dann, wenn wir im Alltag auf die Probe gestellt werden. Wir werden nur dann wachsen, wenn unsere Ethik im Chaos des echten Lebens weiterentwickelt wird. Wir werden nur dann reifen, wenn wir uns nach moralischen Kämpfen den Staub der Arena aus der Kleidung klopfen müssen. Will heißen, ohne konkrete Herausforderungen, ohne echte Dilemmata, ohne spürbare Konsequenzen ist es leicht, moralische Erhabenheit vorzuspiegeln. Aus der Position der Machtlosigkeit ist es ein Klacks, Israel zu kritisieren. Aus sicherer Entfernung ist es ein Kinderspiel, seine eingebildete moralische Überlegenheit zur Schau zu tragen. Und ohne jemals mit den moralischen Zwickmühlen konfrontiert worden zu sein, mit denen Israel seit seiner Gründung ständig zu kämpfen hat, ist es ein leichtes, den Stab über die Zionisten zu brechen. Es mag sich gut anfühlen, mag einem das Gefühl von moralischer Erhabenheit vermitteln, mag die Beliebtheit bei all den Antizionisten gleich Antisemiten gleich Israel-Hassern steigern. In Wahrheit allerdings ist es überheblich, ignorant, unfair und falsch. Denn nicht nur Macht korrumpiert, sondern auch Machtlosigkeit. Und sie macht einen nicht automatisch zu einem besseren Menschen, auch wenn man sich das noch so sehr wünscht. Vor allem aber sollte man sich davor hüten, zu urteilen, zu beurteilen und zu verurteilen, solange man nicht in den Schuhen des anderen gelaufen ist. Solange man die moralische Wüste des Nahen Ostens nicht durchquert hat. Und solange man nicht gezwungen ist, alltägliche Entscheidungen zu treffen, von denen das eigene Überleben ebenso abhängt wie das seiner Mitmenschen. Diese Entscheidungen sind oft schwierig, hart, schmutzig. Sie sind selten eindeutig, zwingen zu harten Kompromissen, zu unerträglichen Wertentscheidungen und sind trotzdem notwendig. Es ist ein dauernder Ritt auf der Rasierklinge, ein mühevolles Ringen um ein freies, unabhängiges und selbstbestimmtes Leben in Israel im Licht jüdischer Werte. Dabei geht manches schief. Es werden falsche Entscheidungen getroffen und Fehler gemacht. Aber wenn jemand die Quadratur des Kreises möglich machen kann, dann diese Juden, die nicht mehr auf Wunder warten, sondern diese erzwingen, mit dem Mut der Verzweiflung und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.